Unser geplantes Panel zur Internationalen Frauenkonferenz, das muss unbedingt diverser werden.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholt und Anna Wollner.
Anna, ich sag's, wie es ist. Uns geht's hier nicht anders. Auch die eine Stunde Film muss diverser werden. Ich meine, guck uns doch mal an. Weißer als ein Kalkeimer. Deutscher als Deutsch wir beiden. Ich glaube zumindest nicht, dass uns jetzt der Umstand hilft, dass mein Vater in Polen geboren wurde und meine Schwester nach Dänemark ausgewandert ist.
Moment, ich habe zwei Kinder mit meiner Ehefrau.
Gott sei Dank. Das rettet uns den Arsch.
Es klingt vielleicht ein bisschen zynisch für euch. Das kann gut sein. Der Herr Westerholt und ich, wir quatschen uns nur schon mal warm für unseren Gast. Die tolle Merle Grimme ist bei uns und erzählt uns von ihrem teilweise zynisch-sarkastisch-ironischen Umgang mit dem Thema Diversität in Clashing Differences. Sie darf das als junge, queere, schwarze deutsche Regisseurin.
Bitte freut euch da drauf. Wir wissen schon, wie schön das war. Vor ein paar Tagen hat sie uns nämlich hier besucht und wir haben es dann glücklicherweise für euch aufgezeichnet. Clashing Differences ist ab morgen in der Arte Mediathek, später dann auch noch im ZDF. Die Frau Wollner räumt das nachher alles für euch auf.
Ja.
Verspreche ich schon mal, was, wann, wo davon genau zu sehen ist. Und Merle ist wie gesagt gleich bei uns. Gibt aber noch mehr in dieser Folge. Die feine Frau Wollner musste ja unbedingt auf Reisen.
Ja, ich war mal unterwegs an einem Ort, der sehr teuer ist, in Zürich beim Filmfestival. Und ich habe einen Film gesehen, nicht in Zürich, sondern irgendwann anders, schon vor Monaten. Der ist nämlich mehrfach verschoben worden. Ich hätte sehr gerne im August schon drüber gesprochen. Naja, jetzt machen wir es im Oktober, nämlich den Thriller Catch the Killer.
So, da sprechen wir drüber, aber vorerst alles auf Anfang, nämlich nochmal zurück hierhin.
Unser geplantes Panel zur Internationalen Frauenkonferenz, das muss unbedingt diverser werden. Die Konferenzleitung hat sich bei mir gemeldet, unser Panel ist zu weiß, sagen sie.
Was sollen wir denn noch machen?
Wir müssen neu besetzen, sonst sind wir raus.
Ja, da haben die schneeweißen 50-somethings Frauenrechtlerinnen Martha, Elisabeth und Luise ein amtliches Problem. Ihr geplantes Panel für eine Veranstaltung ist genauso kalkig besetzt, wie sie es im Vorstand dieses Vereins sind. Und wenn das jetzt nicht ruckzuck geändert wird, dann hat sich das mit den Fördergeldern auch bald erledigt.
House of Women X heißt dieser Verein und auch da erfahren wir in absichtlich gewollt quälenden Dialogen, will man jetzt mit dem Trend gehen. Es müssen auf jeden Fall ein paar schwarze Frauen her, gerne auch jemand Queeres und oder jemand mit Behinderung.
Oder anders, Merle Grimme verschwendet hier tatsächlich nicht eine Sekunde ihres kostbaren Debüt-Spielfilms, um uns direkt klarzumachen, diese Diversitätsgeschichte hier wird vor überhaupt keinem Klischee Halt machen, vor keinem Tabu und auch vor keinem Missverständnis.
Schnell werden mit Sus, Keisha, Sina, Flora und Simone fünf BIPOC-Frauen zusammengetrommelt und zwar nicht irgendwo, sondern im quasi Clubhaus des Vereins, einer knallweißen, einigermaßen 30er Jahre anmutenden alten Herrenhausvilla in
im fucking Brandenburg.
Die nächsten Nachbarn sind wie weit entfernt?
Location egal, immerhin könnte für einen Moment der Eindruck entstehen, hier werden wir gleich Zeugen eines gemeinsamen Empowerment-Feuerwerks. Alle Frauen haben in ihrem Leben bereits Erfahrungen mit Rassismus gemacht, mit Ausgrenzung. Die müssen doch jetzt an einem Strang ziehen und dieses Podium mit einer Stimme beherrschen. Stattdessen das hier.
Was halte ich davon?
Gar nichts.
Naja, anhören kann man sich's ja mal.
Wenn ihr das Ding jetzt für die Diversity-Quote benutzen wollt, das wäre schon krass armselig.
Und das hier.
Wie lange willst du eigentlich noch die Vorzeige Schwarze aus irgendwelchen Talkshows spielen, ha?
Was filmst du?
Mach die scheiß Kamera aus.
Du rettest also afrikanische Frauen.
Ja, das kannst du ja besonders gut.
Ja, 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 das ist immer weg, wenn's darauf ankommt!
Ja, da ist nichts mit Einheit, nichts mit großem Verständnis füreinander. Innerhalb sehr weniger Momente wird klar, unter der Diversity-Oberfläche brodeln höchst individuelle Höllenfeuer. Da wird Paula, die einzige junge Weiße vor Ort, als Vertretung von House of Women X, zum Beispiel gegen ihre Freundin ausgespielt.
Du und Paula also?
Ist ja interessant. Ich dachte, Flora und Paula, die waren ja die ganze Nacht hier.
Letzte Nacht.
Und auch sich als Teil einer diversen Gesellschaft zu sehen, heißt noch lange nicht, dass es auch Verständnis für jede Form diversen Lebens gibt.
Ich hab einen guten Freund, der ist schwul.
Das finde ich ja überhaupt die allertollste Rechtfertigung von Hetero-Cis-Menschen, wenn sie irgendwie mal in Gesprächen ins flache Fahrwasser der Homophobie geraten. Ich hab einen guten Freund, der ist schwul. Das wird eigentlich dann immer irgendwann ausgepackt. Naja, und so zerlegt sich die feine, diverse Gesellschaft selbst und stellt fest, Aufgeklärtheit und Verständnis ist halt keinem in die Wiege gelegt, völlig unabhängig von Hautfarbe, Religion oder sexueller Orientierung.
Ja, und Merle Grimme kriegt das hier mit ihrem wunderbaren Cast wirklich auf den Punkt, dass sie es uns schafft, also nicht nur uns als Gesellschaft, sondern auch so ein bisschen den Fernsehmachenden der Republik?
Ja.
Der Republik wirklich so ein bisschen den Spiegel vorzuhalten.
Gerade gestern erst groß gefeiert,
deswegen,
diese Republik.
Mit übrigens überwiegend Westdeutschen, da sind wir dann auch wieder bei der Diskriminierung. Hier wird unglaublich scharf geschossen, also natürlich nur mit Worten. Hier wird alles zerlegt, aber halt aus allen Perspektiven. Und dieser Multiperspektivismus von Tokenism etc.,
ja,
den fand ich beim Gucken einfach nur großartig, weil es halt wirklich einfach auf den Punkt ist.
Ja, es ist zum Teil dieser derbe Auer-Humor, vor dem Merle Grimme keine Angst hat, den ich ja grundsätzlich schon gerne mag, auch in ihren Worten erzählt. Das Drehbuch hat sie ja auch geschrieben. Die Inszenierung ist sehr auf den Punkt, aber am allermeisten von allem mag ich, dass sie hier eben keine diverse Geschichte von fünf Heldinnen erzählt, die ihre Stimme, ne, so selbstverständlich dann zu einer bündeln und innerhalb von Minuten haben wir da so Einigkeit und an einem Strang ziehen, weil das ist ja nicht die Realität. Also nur in Anführungszeichen, weil Menschen in Sachen Rassismus, Ausgrenzung und Anfeindung vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht haben, heißt das ja nicht, dass auch alle komplett denselben Blick haben. Also was ich hier den Augenöffner finde, ist, dass sie stattdessen zeigt, dass Gemeinsamkeiten noch lange keine Einigkeit sind. Und dass sie sich damit traut, sowohl der Innenschau der Diversitätsdebatte als auch dem ständigen Draufblick von außen, also beiden Seiten den Spiegel vorzuhalten, das finde ich einen sehr schlauen Dreh, weil ihr damit in diesen 73 Minuten Gartentalk rund um diese wirklich bizarre brandenburgische Altherrenvilla ein augenöffnendes Aufräumen gelingt, mithilfe vieler Klischees und Vorurteilen, als auch wirklichen Tabus, die es ja nun mal gibt, um am Ende so ein bisschen den Kern der Diversitätsdebatte offen zu legen, nämlich den Mut zur aufrichtigen Begegnung miteinander, anstatt sich zu einem Schubladendenken verleiten zu lassen, das dann wiederum nichts hervorbringt als Klischees und Vorurteile.
Wir wollten Merle unbedingt gerne kennenlernen, haben sie zu uns hier eingeladen ins Büro und uns dann sehr gefreut.
Merle Grimme ist gekommen. Vielen Dank für den Besuch bei uns. Hallo.
Vielen Dank, dass ich kommen durfte.
Wir müssen das kurz auflösen. Es ist heute Brückentag und wir sind die einzigen drei Deppen, die vergessen haben, dass Brückentag ist.
So, die einzigen drei Deppen in ganz Berlin, die heute arbeiten. Alle anderen machen heute frei.
Also doppelt vielen Dank, dass du gekommen bist.
So. Danke euch auch.
Wir reden über Clashing Differences. Ein toller Film, eine Serie. Wir haben eben schon ein bisschen drüber gerätselt, wie wir es nennen. Wir haben uns geeinigt auf das Projekt, weil es ja als sowohl als auch zu sehen sein wird. Elisabeth, Martha und Luise planen ein Diversity Panel. Und die Vorbereitungen dazu sollen stattfinden in einem Haus in Brandenburg, das aussieht, als hätte es Albrecht Speer unter Anleitung von Josef Goebbels für Adolf Hitler gebaut. Da frage ich mich und frage auch dich, liebe Merle, hilft die Axt manchmal mehr als die fein geschliffene Feder?
Ich glaube, die Mischung aus beiden. Die Feder und die Axt, links und rechts, jeweils in einer Hand.
Wie bist du rangegangen an dieses ganze Projekt? Es ist ja eine Idee dahinter, deutlich zu erkennen, aber genau diese Mischung aus Feder und Axt macht es ja aus. Wo wolltest du hin, als das ganze Ding gestartet ist?
Kommt darauf an, ob ich jetzt vielleicht kurz ausholen soll, warum ich das überhaupt geschrieben habe.
Mach ja? ruhig, ich sehr glaube, gerne. Du hattest beim Schreiben sehr viel Wut im Bauch, oder?
Ja, ja. Also ich habe an der Filmhochschule in München studiert und es ging darum, dass ich jetzt mein Abschlussprojekt mache und hatte schon einige Projekte in der Hand und aus verschiedenen Gründen dann nicht in die Richtung gegangen und viel ausprobiert. Und dann hieß es eben so, okay, ich muss jetzt ein Konzept schreiben, relativ zügig. Und dann war Black Lives Matter und die Ermordung von George Floyd. Und das war relativ schwierig, dann sich irgendwas ausdenken zu können. Und ich bin eigentlich quasi ja mit dieser Wut und vielleicht auch Freeze, also eingefroren zu sein und nicht zu wissen, wie man sich überhaupt fühlen soll, weil es so viele Gefühle sind, habe ich angefangen zu schreiben, wirklich so mit zitternden Händen. Und es war halt wie ein Empowerment irgendwann so, dass ich losgeschrieben habe und dachte so, okay, jetzt brauche ich irgendwas sehr Starkes, was Empowerndes, was Lautes, was all meine Gedanken, meine Gefühle, meine verschiedenen Stimmen widerspiegelt. Und ich dachte so, dass ich brauche das selber jetzt so sehr. Und ich auch so das Gefühl hatte, so, das ist natürlich auch so ein kollektives Trauma. Ich wusste, dass ich nicht allein damit bin und habe mit vielen Personen gesprochen, die auch davon betroffen sind, von Rassismus und genauso auch von Sexismus und Queerfeindlichkeit. Und habe dann irgendwann nicht mehr nur für mich geschrieben, sondern auch für alle anderen. Und mir war es auch so wichtig, eben verschiedene Stimmen und Perspektiven zu zeigen, damit es nicht heißt, so ist die eine Community, so ist die eine Person und muss immer für alle anderen stehen, sondern dass es halt so divers ist, auch in sich, in den Figuren, dass man niemanden mehr so abstempeln kann.
Wie groß war da beim Schreiben die Gratwanderung, mit Klischees zu spielen, ohne sie dann am Ende doch zu bedienen?
Also, es war eine große Herausforderung für mich und es war zum Beispiel auch für mich, also ich hätte sehr gerne im Writers Room gearbeitet, geschrieben. Das heißt also, dass viele Personen zusammen ein Drehbuch schreiben, was bei größeren Serien auch der Fall ist. Das war eben dadurch, dass es halt mein Abschlussfilmprojekt war, finanziell überhaupt nicht möglich und ich hätte niemals dem zugestimmt, dass Menschen umsonst mitschreiben. Also musste ich irgendwie gucken, wie mache ich das. Ich habe viel mit Personen gesprochen. Ich habe Hannes Oppermann, guter Freund von mir, der auch Dramaturg ist, hat auch mit viel drüber geschaut und ich habe mich mit anderen Personen ausgetauscht und gleichzeitig auch, dass ich gesagt habe, ich möchte dann mit den Schauspielenden auch in den Austausch gehen, weil sie eben auch diese Perspektiven repräsentieren oder auch Dinge miterlebt haben. Und aber das war natürlich auch die Gratwanderung, wie viel möchten sie teilen? Da war ich sehr transparent, schon im Casting. Wie weit möchtet ihr gehen? Seid ihr offen für so einen Prozess, für so einen Austausch? Da habe ich sehr viel Vertrauen von ihnen bekommen, von allen. Und natürlich ist es immer so die Frage, wie weit dürfen wir gehen? Aber wenn man es halt gemeinsam macht und gemeinsam auch von diesen Themen betroffen ist und trotzdem ja alle auch unterschiedliche Themen und Geschichten und Hintergründe mitbringen, dann wird das, glaube ich, auch genau dieser Moment sein, wo wir dann auch zusammenkommen können und es nicht mehr nur darum geht, wer macht was falsch, sondern wir alle können nicht alle Perspektiven repräsentieren, sondern wir können halt voneinander lernen. Also der Film oder die Serie sind nicht triggerfrei. So, das muss man, glaube ich, sagen. Aber das ist unser Leben auch nicht. Und wir können nicht über Diskriminierung sprechen, wenn wir sie nicht sichtbar machen.
Also was ab der ersten Minute deutlich wird und für die dann folgenden 72 Minuten deutlich bleibt, ist, dass hier Menschen von etwas reden, wovon sie definitiv Ahnung haben.
Ja.
Magst du das offenlegen, weil du gesagt hast, es war auch letztendlich eine inhaltliche Kollaboration der Beteiligten, wie viel davon auch Selbsterlebtes tatsächlich gewesen ist? Nicht nur das, was man vielleicht über die eigene Community mitgekriegt hat, sondern was wirklich selbsterlebt gewesen ist?
So persönlich möchte ich da jetzt nicht antworten für andere Personen, aber ich glaube, womit Thelma Boabeng okay ist, ist zum Beispiel, dass es die Situation gibt, um das Thema Haare von schwarzen Frauen und Perücke. Und das war ein Angebot von Thelma, was ich mich niemals getraut hätte zu schreiben. Und das ein Riesengeschenk ist, weil das halt so ein verletzendes Thema sein kann, da hätte ich mich einfach nicht getraut, eine Person da in die Situation zu bringen. Und das ist ja immer die Frage, wie viel gibt jemand rein und sagt, ich bin okay damit, ich will, dass es erzählt wird. Und dann bin ich natürlich unglaublich dankbar. Und wir haben auch Monologe, in denen die vierte Wand gebrochen wird, was bedeutet, dass eben in die Kamera gesprochen und geschaut wird von den Figuren, um halt auch so eine, wie sagt man, Selbstbestimmtheit zu haben und zu sagen, wir sagen jetzt, wie wir uns fühlen und wir erzählen jetzt die Geschichte. Und da war es natürlich auch so ein enger Austausch mit den Schauspielenden und zum Beispiel mit Rabea Lüthi haben wir noch am Set quasi spontan diesen Monolog zusammen verfasst. Und dann saßen wir am nächsten Tag da auf der Bank in einer kurzen Pause und haben so das zusammen geübt und dann haben wir es gedreht. Und das ist, glaube ich, so Also es kommt einfach so vom Herzen und es ist halt sehr real.
Wie hast du es geschafft? Ich würde ganz kurz gerne noch mal bei den Dreharbeiten bleiben. Dass der, also mein Filmset ist von, war bisher oder ist in der Regel oft von Hierarchien geprägt. Der Ton ist rau. Es ist ein unglaublich vulnerables Thema für alle Beteiligten. Mhm. Wie habt ihr es geschafft, dass der Ort des Geschehens für euch alle ein Safe Space bleibt oder wird?
Also ich würde es nicht als Safe Space bezeichnen wollen, sondern vielleicht als Safer Space. Weil das habe ich auch allen Beteiligten gleich zu Beginn gesagt, ich kann nicht garantieren, dass es keine Diskriminierung, keine Verletzung gibt. Also Menschen treffen aufeinander und gerade je diverser es wird, ist es eigentlich so, dass es eben nicht mehr wie, wenn es jetzt eine vorwiegend männliche Cis-Hetero-Gruppe ist, wo es vielleicht mehr Überschneidungen gibt, und dann ja immer nur dann Diskriminierung passiert, wenn dann zum Beispiel weibliche Personen da sind, also da immer durch die Unterschiede. Und wenn man, je unterschiedlicher das Team und der Cast sind, desto eher muss man sich, glaube ich, damit auseinandersetzen, was das bedeutet und nicht, ah, wir machen jetzt divers und jetzt sind alle gleich. Aber genau da anzusetzen und zu sagen, okay, wir wissen, dass es passieren wird, dass Dinge, Missverständnisse, Diskriminierung, unconscious biases, also unbewusste Vorurteile da sind und mit denen wollen wir halt explizit umgehen. Und das bedeutet halt, also ich habe bestimmt 1,5 Jahre halt recherchiert in verschiedenen Communities, über Instagram, über Freunde, um überhaupt eine Liste zu erstellen an Personen, mit denen ich gerne arbeiten wollen würde und die vielleicht nicht auf den üblichen Stablisten immer stehen. Und dann habe ich mit allen Personen, soweit es eben bis kurz vor Dreh ging, meistens so 3 Stunden oder nochmal weitere Termine telefoniert, um auch zu schauen, so hey, sind wir irgendwie auf dem ähnlichen Nenner und dass die Personen auch wissen, worum es mir geht. Dass ich eben ganz klar sage, es werden Dinge passieren und ich kann keinen Safe Space versprechen. Das wäre einfach ein falsches Versprechen, sondern dass wir alle verantwortlich sind für diesen Raum, in den wir uns begeben und dass alle dazu beitragen können und müssen. Oder sie sagen so, hey, das ist mir zu heiß, da gehe ich jetzt nicht rein oder ich bin da gerade einfach zu vulnerabel, was auch vollkommen okay ist. Und ich glaube, das eben klar zu setzen, was das für ein Raum ist, keine falschen Versprechungen zu machen und gleichzeitig eben auch haben wir Workshops gemacht im Voraus vor dem Dreh, was glaube ich auch wichtig ist, darüber zu sprechen, wer braucht welchen Workshop. Und das ist, glaube ich, so Menschen, die mehr privilegiert sind und weniger Diskriminierungserfahrung haben, dass die eher eine Sensibilisierung erfahren, damit sie überhaupt wissen, wo sind so die Grenzen, was sind eigentlich Diskriminierungserfahrungen für andere Menschen, wo muss ich einfach aufpassen oder kann dazulernen. Und genauso für Menschen, die sehr viel Diskriminierungserfahrung gemacht haben, dass die ein Empowerment-Training bekommen, dass die Tools an die Hand bekommen, wie sie überhaupt dann mit solchen Erfahrungen, mit solchen Dynamiken umgehen können, ohne dass es so komplett sie aus der Bahn reißt und dass sie dann eigentlich ihren Job nicht mehr machen können. Und dann kommen diese Menschen wiederum zusammen ans Set und haben schon eine ganz andere Begegnung und das ist ja auch sehr hierarchiefrei gewesen, wenn wir die Workshops gemacht haben, weil dann ist eben, bin ich zum Beispiel als Regisseurin mit der Setrunner-Person zusammen in einem Workshop und wir reden halt über ganz persönliche Sachen und man trifft sich eben nicht erst in der Position über Hierarchien, sondern erstmal als Menschen und das hat, glaube ich, extrem viel ausgemacht.
Glaubst du, dass das jetzt gerade so eine Art Pionierarbeit ist, die ihr leistet, dass das irgendwann am Set eine Selbstverständlichkeit wird, dass in hoffentlich ein paar Jahren sowas gar nicht mehr nötig ist, weil ihr einfach jetzt mit der Arbeit dafür ein Bewusstsein schafft?
Meinst du, dass die diese also das, Methoden nicht mehr
nötig genau, also dass diese Workshops einfach nicht mehr nötig sind, weil von vornherein klar ist, also Hierarchien braucht's, aber einfach ein Bewusstsein da ist über Verhalten?
Ich glaube, dass eher diese Strategien und Methoden Alltag werden sollten. Dass wir ein Bewusstsein dafür haben, dass wir nicht gleich sind. Und dass wir unterschiedliche Lebenserfahrungen machen, dass wir unterschiedliche Diskriminierungserfahrungen machen und dass wir immer dazu lernen müssen. Und natürlich kann man jetzt sagen, es wäre doch toll, wenn alle eine Offenheit haben, aber wir wissen ja auch, wie es in der Gesellschaft aussieht. Und wie es auch bei uns selber manchmal aussieht. Wenn wir gerade mit vielen Dingen beschäftigt sind, sind wir weniger offen. Oder wenn wir uns gerade unwohl fühlen, sind wir auch weniger offen gegenüber anderen. Und ich glaube, da grundsätzlich immer so einen Rahmen zu setzen, weil Hierarchien sind in allen unseren gesellschaftlichen Strukturen da. Und ich würde es gerne, also ich sage auch nicht, dass wir keine Hierarchien brauchen. Ich würde es eher Verantwortungsbereiche nennen. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser, um auch zu sagen, wir alle übernehmen Verantwortung in verschiedenen Bereichen. Aber die Strategien braucht es eher, also dafür bin ich so, dass es eine Sensibilisierung und ein Empowerment gibt. Und wir haben Vertrauenspersonen am Set gehabt und alle sagen auch so, bitte, immer. Und dadurch, dass wir Vertrauenspersonen hatten, die nur dafür da waren, die auch einen Raum dafür hatten und nichts anderes zu tun hatten und sagen konnten, so ja, ich muss jetzt hier meinen Job machen, belange mich nicht jetzt mit deinen Dingen, sondern da saßen und beobachtet haben, Körper beobachtet haben, wie Menschen, ob Menschen gerade angespannt sind, ob sie gerade vielleicht eine Pause brauchen, um ihnen auch zu helfen, was brauchst du jetzt, was bedeutet das, um wieder arbeiten zu können, oder brauchst du jetzt eine Pause, und dann machen wir das. Und das ist, glaube ich, erstmal grundsätzlich der Ansatz, menschlich damit umzugehen, dass wir eben Menschen sind, dass wir unterschiedliche Bedürfnisse haben und dass da auch drauf geschaut wird.
Diese Konflikte, die du angesprochen hast, die ja sowieso in dem Augenblick da sind, wo Menschen aufeinandertreffen, die holt ihr ja hier vor die Kamera. Ja. Was ich wahnsinnig mutig finde, jetzt musst du dir überlegen, ob du dem beipflichten willst, ob das vielleicht auch nur meine wirkliche Sicht von außen ist, weil eine andere habe ich nicht. Aber du zeigst ja unter anderem auch in dem Ensemble vor der Kamera, dass es dann zum Beispiel Diskussionen gibt, auch bei POC, zum Beispiel über Abstufungen von Hautfarben.
Ja.
Mutig finde ich das deshalb, weil du ja quasi damit Gefahr läufst, dass es die von außen drauf Gucker gibt, die es damit runterreden und sagen, die machen es ja auch nicht anders als wir.
Mhm.
Wie hältst du das im Gleichgewicht? Weil du, also du, ich will das alles nicht spoilern, weil du erreichst ja genau, was du erreichen willst damit. Aber ich habe so zumindest die Gefahr gesehen für den Blick von außen, dass man sofort das von sich weg und wieder auf die Personen schiebt, die man da gerade sieht und sagt, ha, so, die sind genauso, die machen es genauso.
Naja, wir leben halt alle in diesem System, das diskriminierend ist und das Abstufung macht. Und da gibt es eben nicht einfach eine Gruppe, die dann davon betroffen ist und in sich nicht eben unterschiedlich ist und auch unterschiedlich davon betroffen ist. Und das will ich eigentlich damit erzählen. Und weil es darum geht, dass innerhalb von, also was ist eine Community? Das ist ja auch schon, das ist ja auch immer von außen, dass wir dann so eine Kategorie aufmachen wollen, weil das kommt ja nicht von den Menschen, die davon betroffen sind, sondern es kommt ja von außen.
Und es
dann,
ist auch gleich die Community.
Genau, ne, so, die Community. So, also wer ist diese Community? Wie definiert die sich? Und das ist dann immer anhand eines Identitätsmerkmals. Und je diverser man selber schon ist, also in welche Gruppe passt man denn dann? In viele und irgendwie auch in keine? Und das tun wir alle nicht. Also wir passen alle nicht in eine Gruppe.
Wenn ihr schon in Schubladen denken wollt, dann macht sie wenigstens alle auf.
Ja.
Eins meiner Lieblingszitate.
Danke. Ja, das ist es. Und ich glaube so, dass, also ich will mich nicht davor scheuen, die Themen, die mich bewegen und die Menschen, die von ähnlichen Themen betroffen sind, anzusprechen. Und ich will auch mich eigentlich nicht damit, also natürlich, es gibt immer unterschiedliche Lesarten und Interpretationen. Und wenn jemand das gegen die Bewegung von irgendwie Zugehörigkeit und Repräsentation verwenden will, als etwas Negatives, okay. Aber ich will auch ganz klar damit erzählen, wir sind eben keine Schablonen, sondern wir sind halt Menschen, wir sind fehlbar, wir sind widersprüchlich, wie alle Menschen. Und das löst sich halt genau dadurch von den Schablonen. Ich will nicht dann die perfekten Figuren erzählen, dass die dann politisch korrekt sind und dann mit dem Zeigefinger auf wen dann genau schauen. Also wir alle haben diese ignoranten Flecken, in denen wir halt einfach nicht sensibilisiert sind, weil wir nie mit allen Menschen, mit allen Identitäten in unserem Leben zu tun haben. Und das will ich halt damit erzählen und auch, damit wir vielleicht ein bisschen zugänglicher werden und offener füreinander, weil Verletzungen sind auf jeden Fall da, aber wir sind alle nicht davor gefeit, eine Unwissenheit gegenüber jemand anderem zu haben oder jemanden erstmal in Schubladen zu stecken.
Ich würde da gerne eine etwas bürokratisch anmutende Frage anschließen. Das Projekt ist in der Redaktion vom kleinen Fernsehspiel entstanden. Ja. In unseren Köpfen ist dieses Bild verankert von Fernsehredaktionen, auf denen sehr oft sehr viel rumgehauen wird.
Ja.
Wie offen waren die Türen für Clashing Differences?
Also für mich und Clashing Differences waren sie sehr offen. Ich weiß und ich höre das auch immer wieder. Ich meine, das ist jetzt meine erste Erfahrung mit einer Redaktion. Und die war mit Lucia Haslauer, der Redakteurin, und zusätzlich auch mit Burkhard Althoff, der jetzt Redaktionsleiter ist. Und da war eine ganz große Offenheit und Support da. Ich kann natürlich nicht für andere sprechen und will ich auch nicht. Ich will auch nicht damit eben sagen, ja, ich habe eine super Erfahrung gemacht. Ich weiß gar nicht, worüber die anderen Menschen sprechen. Ich weiß natürlich auch, dass es war wahrscheinlich auch der richtige Zeitpunkt für Clashing Differences, weil eben der Druck in der Branche gerade so groß ist. Und das ist ja genau das Thema auch des Films, ne? Wie gehen wir damit um? Und das war quasi meine Antwort auch so in allen Ebenen von so, okay, ihr wollt Diversität? Dann habt ihr sie aber das volle Paket, so dass ihr gar nicht mehr Nein sagen könnt. Und ich hatte aber gerade mit Lucia Haslauer einfach eine wunderbare Partnerin, die alles unterstützt hat und auch ganz klar gesagt hat, so hey, wir müssen auch darauf achten, dass wir in unseren Redaktionen gerade eher noch weiß besetzt sind und wir können dir gar nicht sagen, was du wie erzählen sollst, weil es geht ja genau um deine Stimme und die können wir gar nicht in dem Sinne prüfen, sondern wir können nur sagen, was wir wie irgendwie sehen. Aber es war eben auch deswegen so ein toller Austausch, weil eben Bewusstsein dafür da war, dass es halt um Perspektiven und nicht um Meinungen geht. Oder das Recht irgendwie, wenn man das und das fühlt, dann ist das gut oder schlecht, sondern eben so, okay, das ist meine Perspektive darauf. Und dann sage ich, ja, verstehe ich. Das ist, glaube ich, eine weiße Perspektive auf etwas. Und ich erkläre dir jetzt, was die schwarze Perspektive oder die queere Perspektive darauf ist. Und das war mir ja auch so wichtig im Film und in der Serie, dass es eben, wenn wir schon diese Themen von Diskriminierungserfahrung erzählen, dass es trotzdem immer eine Selbstbestimmtheit gibt für die Figuren und dass sie für sich sprechen.
Und du hast ihnen ja auch letzten Endes, und das sage ich jetzt, weil dann musst du es nicht sagen, du hast ihnen ja letzten Endes auch ihren eigenen Spiegel verkauft.
Ja.
Weil Elisabeth, Martha und Luise, ja. Entschuldigung, sind eine deutsche Fernsehredaktion vor nicht allzu langer Zeit, sagen ja. wir mal noch vor 5, mit Sicherheit vor 10 Jahren, wie du sagst, mit dem richtigen Zeitpunkt.
Ja.
Das hat sich in den letzten paar Jahren, Gott sei Dank, geändert. Und jetzt gibt es auch diese Nachfrage nach diversen Stoffen. Und das ist das, was du dann tatsächlich jetzt auch feststellst.
Genau, sie sind, glaube ich, jetzt gewollt. Die Frage ist immer so, aus welchen Gründen, mhm. bei wem.
Mhm.
Damit will ich mich aber eigentlich auch nicht so viel beschäftigen, sondern einfach nur gucken, dass ich die Geschichten und Perspektiven erzählen kann, die ich erzählen möchte. Grundsätzlich ist es aber auch so, dass ich einfach über Jahre auf Diversity Panels sitzen sollte. Und das ist ja auch das, was ich behandle, dass es zwar so diesen Diversity-Trend gibt, der aber eigentlich dann wiederum neue Diskriminierungsformen entwickelt hat aus sich heraus, dass es eben immer noch dieselben Personen sind, die nicht davon betroffen sind, die dann versuchen, dieses Programm zu machen und dadurch eigentlich wieder keinen Zugang dazu haben und dann einfach, also automatisch einfach Verletzungen und Diskriminierung herstellen.
Ja, dann am besten noch exponiert wie im Zoo. Auch das hat es
genau.
vielfach gegeben.
Genau.
Oder da sitzen dann 5 weiße Männer und reden über Diskriminierungserfahrung.
Ja, genau.
Ja, also ich wäre dafür, dass wir Filmförderungen hätten, die explizit jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt ausgeschrieben werden würden, extra gesondert nochmal für queere Stoffe, für Stoffe von BIPOCs, um einfach auch so, ich glaube, das grundsätzliche Problem ist, gerade versucht man so die Filmförderungen und Redaktionen und so weiter irgendwie so zu sensibilisieren, aber es sind immer noch dieselben Personen und es ist nicht ein Mix von Perspektiven und es geht mir auch nicht darum zu sagen, jetzt müsst ihr weg und wir müssen neue besetzen, das baut auch schon wieder so negative Kräfte auf, aber ich glaube, bis man an den Punkt kommt, dass wirklich eine große Sensibilität und eine Diversität in den Redaktionen und Filmförderungen ist, warum dann nicht erstmal gesonderte aufmachen und das dann später zusammenbringen? Also wie ich eben auch von den Workshops erzählt habe. Und ich meine, in der UK, in den USA gibt's genau diese extra Förderungen von marginalisierten Gruppen. Und dann sind die ja gefördert und irgendwann sind sie halt dann auch da oben. Und dann hat das vielleicht auch nicht mehr so diese Unterscheidung, die da notwendig ist, aber wir brauchen wie Quote, ne, eine extra Förderung erstmal. Und dafür spreche ich mich aus, für den jetzigen Zeitpunkt.
kriegen wir von den Clashing Differences noch den Bogen zurück zu Connected Differences, weil da kommt's ja eigentlich her.
Auch.
Zumindest zum Teil, denke ich, oder?
Ja, also schon auch darauf bezogen, was ich schon erzählt habe, dass ich habe viel politisch, war ich aktiv in der Engagementarbeit und habe dann einen Verein gegründet mit anderen Personen, in dem es um Intersektionalität oder einen intersektionalen Ansatz ging, wo es genau, also das bedeutet eben, dass es um die Überschneidung von verschiedenen Diskriminierungsformen geht, dass eine Person meistens nie nur von einer Diskriminierung betroffen ist, sondern von mehreren, wie ich zum Beispiel jetzt als schwarze Frau, da bin ich von Sexismus und von Rassismus betroffen. Und es ist aber auch ein besonderer Mix. Das ist nicht einfach so voneinander getrennt, sondern es bedeutet was. Ich nenne jetzt nicht so viele Beispiele, weil es, glaube ich, dann zu weit geht. Aber ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass ich mich in Vereinen, die explizit nur eine Identitätsgruppe irgendwie beschreiben, dass ich mich da nicht drin finden kann, weil dadurch natürlich immer wieder Ausschlüsse stattfinden, als irgendwie eine Integration oder eine Gemeinschaftlichkeit. Und das war quasi, und auch weil ich die letzten Jahre gab es dann so einen Push mit der Frauenförderung und Quote und so weiter. Aber das Problem war halt, wenn eine Person wie ich, die als schwarze Frau da reingeht und dieser Raum halt doch eher weiß ist, aber keiner weiß so richtig so, das ist eigentlich für weiße Frauen, weil sich niemand mit Rassismus beschäftigt hat. Und wenn ich dann da reingehe, dann passiert einfach unbewusst Rassismus. Und dann ist es für mich, funktioniert Frauenförderung für mich nicht mehr, weil sie eigentlich weiß ist. Und deswegen ging es genau darum, mit verschiedenen Personen halt so einen Verein zu gründen, in dem es genau darum geht, dass wir halt gucken müssen, wie können wir zusammenkommen mit unterschiedlichen Diskriminierungserfahrungen oder eben Marginalisierungserfahrungen und wie können wir auch gegenseitig uns unterstützen mit unterschiedlichen Privilegien, die wir auch jeweils mitbringen. Und aber das ist auch super schwierig, wie gesagt, unterschiedliche Menschen, Perspektiven, die aufeinandertreffen und man sich dann auch fragt, ja, wie soll das funktionieren, der Austausch? Und ich auch gelernt habe, dass, glaube ich, das Vereinssystem nicht so förderlich ist für politisch aktive, marginalisierte Gruppen, weil sie nicht bezahlt werden.
Ach, das könnte man wirklich noch, ja, ist es definitiv. Man könnte es auch noch, könnte ganz viele Fässer noch aufmachen. Vielleicht schiebe ich dir die Frage noch rüber, weil mich das wirklich häufig beschäftigt. Und zwar die Frage, ob wir manchmal gerade in Bezug auf Diversität zu viel diskutieren, in Klammern dahinter, anstatt einfach mal zu machen, es einfach mal zu leben? Oder sind wir leider lange noch nicht an dem Punkt, es einfach mal zu leben und müssen daher noch viel, viel mehr diskutieren, als wir es bisher tun?
Ich glaube, es ist doch die Mischung. Ich glaube, wir müssen versuchen, keine Angst mehr zu haben, weil wir werden Fehler machen. Und je mehr Angst wir haben, desto mehr versuchen wir es zu theoretisieren, uns ganz viel anzueignen und dann bleiben wir da stehen und gehen keinen Schritt aufeinander zu. Und ich habe das immer so beschrieben im Team und Cast, so wie wir stehen alle im Raum und haben sozusagen so Inseln von Fettnäpfchen um uns herum. Und die einen haben ein paar mehr, die anderen ein bisschen weniger und alle wissen so, wenn ich jetzt einen Schritt auf die andere Person zugehe, dann laufe ich ja Gefahr, in dieses Fettnäpfchen reinzulaufen. Also bleibe ich lieber hier. Ich bleibe hier stehen und warte, dass die andere Person kommt. Die andere Person hat dasselbe. Genau, und wir bleiben
wieder
im Freeze,
beim Freeze,
haben Angst. Also müssen wir das Risiko eingehen. Wir werden, indem wir Menschen versuchen kennenzulernen, werden wir auch Grenzen überschreiten. Die Frage ist nur, kann ich mich nicht vorher ein bisschen vorbereiten? Ja, glaube ich schon. Und das kann ich zusätzlich tun. Ich kann mich informieren. Es gibt so viele Informationsquellen. Ich kann nicht erwarten, dass die Person mich aufklärt. Aber ich muss trotzdem das Risiko eingehen, dass ich jemanden verletzen kann. Das kann ich immer als Mensch. Das kann immer passieren. Und ich muss dann aber auch das, glaube ich, aushalten können, dass ich das getan habe. Und alle, die Angst davor haben, irgendjemanden zu verletzen, werden sich nicht bewegen, werden niemandem begegnen. Und das versuche ich halt damit irgendwie so aufzulösen und zu sagen, hey, lass es uns versuchen, was kein Freifahrtschein ist. Wie gesagt, dass man dann einfach so losrennen kann und durch alle Fettnäpfchen so rennen und sagt, aber ich wollte dir doch begegnen. So.
Inseln der Fettnäpfchen, was für ein schönes Bild.
So, ich finde, du ziehst ein hier bei uns, dann brauchen wir das Gespräch einfach nicht zu beenden und können jederzeit daran anknüpfen und weiterreden.
Gerne.
Ihr habt ab morgen was zu tun.
Ja, ich habe es hier offen. Ich kann es sagen. Ja. Achtung, ich fange chronologisch an. Das heißt, ich muss unten anfangen und nach oben gehen. Oh Gott, ich bin intellektuell überfordert. Clashing Differences läuft am Donnerstag, nein, ist ab Donnerstag, dem 5. Oktober, also morgen, in der Arte-Mediathek als Serie. Es ist ab Freitag, dem 6. Oktober, ein Jahr lang in der ZDF-Mediathek als Spielfilm und als Serie und läuft am Montag, den 9. Oktober, also in der Nacht von Sonntag auf Montag um 0.20 Uhr, wenn ihr euch den Wecker stellen wollt oder vom Wochenende eh noch wach seid, im ZDF ganz spießig und linear als Free-TV-Premiere.
Okay.
Du wirst auf jeden Fall noch wach sein am Montag um 0.20 Uhr. Du bist nämlich am Abend vorher, also das ist jetzt wiederum der 8. Oh Gott, ist das kompliziert.
Sonntag,
der 8. Da wird nämlich der First Step Award verliehen und du bist nominiert
für den Big Audience,
für den Big Audience Award.
Clashing Differences, genau.
Also heißt es jetzt auch noch quasi Daumen drücken, dass es vielleicht sogar dann bei der Ausstrahlung im Fernsehen eine prämierte Spielfilmserie, ein Projekt ist.
Vielleicht. In der ARD-Mediathek kann man es dann live mitverfolgen, ob wir gewinnen oder nicht.
Wir drücken auf jeden Fall alle Daumen und ihr schaut am besten mehrfach. Ihr habt ja viele Möglichkeiten jetzt genannt bekommen, um euch Clashing Differences anzugucken. Wir danken sehr herzlich für den Besuch bei uns in eine Stunde Film, Merle Grimme. Schön, dass du da warst. Hat großen Spaß gemacht.
Mir auch.
Hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Anna?
Tom?
Du bist weggefahren.
Ja.
Ohne mich?
Ja.
Das ist ein Skandal.
Ja, aber sei froh, denn da, wo ich war, da war es wirklich sehr, sehr teuer.
Oh, teuer mag ich nicht. Du hast dein Köfferchen gepackt, du hast nicht viel reingetan, damit einfach mehr wieder mit zurück kann, nämlich hauptsächlich Schokolade und Raclette-Käse und warst übers Wochenende bei den Eidgenossen in der Schweiz. Um genau zu sein, beim 19. Zürich Film Festival und hast da jetzt außer teure Schokolade und leckeren Raclette-Käse zu kaufen. Was genau gemacht?
Ich habe natürlich Filme geguckt und mit Menschen gesprochen, tatsächlich auch mit SchauspielerInnen. Vom Programm her ist es so eine Mischung aus Weltpremieren und einem munteren Nachspiel von Berlin, Cannes und Venedig, was insofern praktisch war, als dass ich bei den beiden Letztgenannten, also Cannes und Venedig, ja nicht war in diesem Jahr.
Also an Berlin erinnere ich mich selbst, zumindest vage. Was hatte dich aus dem nicht teilgenommenen Cannes und Venedig geflasht?
Also der war ganz oben auf meiner Liste und ich will tatsächlich, ich mache jetzt so ein bisschen Film-Name-Dropping, auch wenn das natürlich immer ein bisschen fies ist, weil ich mir natürlich es nicht vorenthalten möchte, über die Filme dann zu sprechen, wenn sie auch bei uns in die Kinos kommen und
ist
das
ja
tun
auch
sie. Aber natürlich ganz heiß war ich auf den Venedig-Gewinner, auf den Goldenen Löwen für Poor Things von Yorgos Lanthimos, ne, der auch schon The Favourite gemacht hat oder The Lobster, der hier Emma Stone in einer weiblich gelesen feministischen Frankenstein-Adaption Mark Ruffalo in den Wahnsinn treibt. Ein Film, der mich tatsächlich ein bisschen verstört hinterlassen hat. Ein Film, über den ich immer noch nachdenke, weil er so nicht doppelbödig war, aber so man viel reinlesen konnte und wir tatsächlich auch im Interview, also du kennst diese Situation bei Roundtables, dass man mit den Kollegen ins Gespräch kommt und bei Memory von Michelle Franco mit der großartigen Jessica Chastain und Peter Sarsgaard in den Hauptrollen, da haben wir kurz vor den Interviews noch darüber geredet, wie wir den Film verstanden haben, beziehungsweise wie wir Figuren gelesen haben und Verhältnisse oder Beziehungen von Figuren.
Ich kenne das, äußert und sich meist in 6 Personen um den Tisch mit 7 unterschiedlichen Meinungen.
Und so war es ungefähr auch hier, aber daran sieht man, also wirklich ein ganz, ganz tolles Drehbuch, eine Geschichte über eine schwer traumatisierte Frau, die irgendwie versucht, ihr Leben am Laufen zu halten, die regelmäßig zu den anonymen Alkoholikern geht. Eine Tochter hat, die eben von Jessica, also nicht die Tochter, wird, also die Frau wird von Jessica Chastain gespielt. Die ist bei der Highschool Reunion und wird auf dem Rückweg von einem Mann verfolgt. Und man merkt, also Jessica Chastain hat das im Interview wunderbar formuliert. Ich habe mir diesen Satz sofort aufgeschrieben. Bevor diese Frau in den Raum kommt, kommt ihr Trauma. Also die ist wirklich durch und durch traumatisiert, ist vergewaltigt worden als Kind, als Jugendliche. Und sie lernt dann diesen Mann kennen, der sie verfolgt und der hat eine Funktion, der ist dement und sie fängt an, ihn zu pflegen. Und der Film Jessica Chastain, wir durften reden, obwohl sie Schauspielerin ist.
Wollte ich gerade sagen, eigentlich.
Sie hatte auch ein SAG oder ein SAG-T-Shirt an. Sie ist ja in der Union, sie streiken alle noch. Und sie hat eine Ausnahmegenehmigung, weil Michel Franco ein mexikanischer Regisseur ist und das wirklich eine Low-Low-Low-Indie-Produktion ist, also nicht als Hollywood-Film gilt.
Mit den großen Studios, die bestreiken,
genau,
werden,
nichts zu tun hat. Das ist ihr zweiter gemeinsamer Film. Den dritten haben sie auch jetzt schon den zweiten haben sie schon abgedreht. Das ist die erste Zusammenarbeit und ein dritter soll noch kommen. Die sind also wirklich Best Friends, haben das Interview auch zusammengegeben. Memory kommt bei uns wahrscheinlich irgendwann nächstes Jahr im Frühjahr.
Dauert und noch ein bisschen.
Das war Venedig-Nachholer. Und dann habe ich noch einen Film, der in Cannes sehr gefeiert wurde schon, Zone of Interest, mit Christian Friedl und Sandra Hüller.
Sandra Hüller, die wir übrigens eingeladen haben und noch darauf warten, ob es zeitlich alles klappt.
Genau, korrekt. Sandra Hüller, Christian Friedl spielen das Ehepaar Höss. Und er war Leiter von Auschwitz. Und wir sehen das Familienleben in einer wunderschönen Villa, wirklich so paradiesisch. Nur, dass am Ende des Gartenzauns kein Gartenzaun ist, sondern eine Mauer und dahinter ist das Lager.
Erinnert an der Junge im gestreiften Pyjama.
Ja, aber ist ganz anders. Also der Junge im gestreiften Pyjama war ja wirklich so ein bisschen, also pastellig Hochglanz. Mhm. Ist das hier überhaupt nicht. Der Film ist komplett auf Deutsch gedreht. Und Friedl und Hüller sind fantastisch, weil du diese Schrecken von Auschwitz immer nur so als so ein Hintergrundrauschen hörst. Du hörst halt mal Leute, die erschossen werden. Du hörst mal Leute, die verprügelt werden. Es geht irgendwie darum, wie die Gaskammern gebaut werden sollen. Und da sitzen die dann halt wirklich gefühlt beim Familienessen und diskutieren darüber.
Kaffee und Kuchen.
Bei Kaffee und Kuchen. Boah. Und das ist halt schon irgendwie, dieser Film hat
mich wirklich aus?
Ja, man hält es aus. Aber ich bin immer kleiner geworden in meinem Sitz und es ist wirklich ein Film, der ins Mark geht.
Okay, dann war also Zürich schon mal dafür gut, ein paar Festivalfilme derer, wo wir nicht hin konnten, nachzuholen. Was war Neues dabei?
Ja, ich habe so ein bisschen ein Doppel gemacht, was vom Festival, glaube ich, gar nicht so intendiert war, was eigentlich meine eigene Terminierung hatte und was dann zur Folge geführt hat, dass dieser Film, ein deutscher Film, Stella, mit Paula Beer und Janis Niewöhner in den Hauptrollen, bei mir einen unglaublich schalen Beigeschmack hinterlassen hat. Weil du musst dir das vorstellen, ich habe um 15.45 Uhr Zone of Interest gesehen und war um 18 Uhr in der Gala-Premiere von Stella. In Stella geht es um Stella Goldschlag, eine Jüdin, die während des Zweiten Weltkriegs in Deutschland irgendwann in Berlin angefangen hat, Freunde und Freundinnen zu verraten.
An die Gestapo.
Und um ihre eigene Haut zu retten. Das ist von Festivalleiter, der hat im Katalog geschrieben, die beste schauspielerische Leistung von Paula Beer in ihrer gesamten Karriere, würde ich so überhaupt nicht unterschreiben.
Finde ich auch nicht. Leistung würde ich auch nicht.
Es war aber für mich so ein schreiendes Overacting von allen Beteiligten und auch so ein Overacting oder eine Überinszenierung. Und ich verstehe nicht, warum man diese Geschichten erzählen, also warum man diese Geschichte überhaupt erzählen muss, so von wegen auch Juden waren Arschlöcher, also böse gesagt, überspitzt gesagt. Mich hat diese Geschichte so
ein bisschen Opfer in die Täterrolle
genau,
drängen.
Genau, also natürlich war sie auch Opfer. Sie war Opfer dieser Zeit, aber sie ist zur Täterin geworden und sie ist zur Täterin gemacht worden. Und ich kann von Paula Beer auch verstehen, warum sie das spielen will, um einfach wirklich für sich irgendwie dieses moralische Dilemma auszudiskutieren auf einer schauspielerischen Ebene, aber ich bin also gerade.
Es gibt eine ganz schlimme Verhörszene im Film.
Es gibt so viele schlimme Szenen in diesem Film. Aber ich bin da irgendwie trotzdem irgendwie so raus und dachte mir so, echt, puh. Aber begeistert, beziehungsweise ich mach mal mit einem Film weiter, der mich begeistert hat, Fingernails, mit Riz Ahmed und Jesse Buckley, der auch schon tatsächlich in ein paar Wochen auf Apple TV Plus kommt. Und der der ist relativ zeitlos, relativ analog. Und es geht um ein Paar, die eine Prüfung gemacht haben. Es gibt ein Institut, die prüft, ob Paare kompatibel sind miteinander. Und wenn da halt rauskommt, nicht, dann ist halt die Frage, trennt man sich oder nicht. Und sie fängt an, in diesem Institut zu arbeiten, verliebt sich in ihren Institutsmitarbeiter und fängt an, will zu testen und stellt irgendwie alles in Frage. Und die müssen so ein Training durchlaufen, diese Menschen, die sich da testen lassen. Und am Ende wird ihnen Fingernagel gezogen und die Fingernägel werden analysiert. Und dann wird geguckt, ob die Fingernägel matchen oder nicht. Ich habe sehr oft die Augen zugemacht in dem Film,
ja,
wenn Fingernägel
gezogen
werden.
Hätte ich auch nicht ausgehalten.
Und noch ein Film, der wahrscheinlich bei uns in Deutschland, weil du guckst schon auf die Uhr, nie ins Kino kommen wird, was ich auf der einen Seite nicht schlimm finde, weil der Film ziemlich scheiße war, Wildcat von Ethan Hawke, aber was wieder so ein bisschen schade ist, weil ich mit Ethan Hawke eine halbe Stunde gesprochen habe und das war wirklich, das war so, also seine Tochter, die wir alle aus Stranger Things kennen, spielt die Hauptrolle, die Schriftstellerin Flannery O'Connor. Er hat inszeniert und er hat super offen gesprochen und es war so ein bisschen so ein Karriere-Rundumschlag, aber auch ein Familien-Rundumschlag. Wenn der Film jetzt allerdings nicht in Deutschland ins Kino kommt, kann ich es leider nie senden. Stecke ich ein bisschen in einem Dilemma.
Wollte ich gerade sagen, wenn dieser Film jetzt nie rauskommt, wann hören wir dein tolles Treffen mit Ethan Hawke?
Ja, das überlege ich mir noch.
Okay, wo ist, das ist meine zentrale Frage zu allen Filmen, die du jetzt vorgestellt hast, wo ist meine Schokolade?
Ja, ganz ehrlich, beim Schreiben dieser Zeilen habe ich gemerkt, dass ich sie zu Hause vergessen habe. Ich reiche sie nach, wenn ich sie bis dahin nicht selbst
gegessen habe. Ja, hüte dich. Das waren ein paar Filme, über die wir dann noch sprechen werden. Bei Wildcat hoffen wir es ein bisschen, dass wir dann irgendwann noch mal drüber reden können. In der nahen, mittelfernen Zukunft dann irgendwann, wenn die Filme rauskommen. Über einen reden wir aber jetzt trotzdem noch schnell, trotz meines Blicks eben auf die Uhr, weil der schon morgen, also Donnerstag, ins Kino kommt. Catch the Killer mit Shailene Woodley und Ben Mendelsohn in den Hauptrollen. Und bei mir ist es so, wenn Ben Mendelsohn irgendwo draufsteht,
ist auch
muss
Ben Mendelsohn
ich
drin.
Den Film ja. Sowieso gucken.
Ja, geht mir ganz genauso. Ich muss aber trotzdem noch einen Namen ergänzen. Man muss, finde ich, an dieser Stelle den Regisseur kurz erwähnen, auch wenn der Name den meisten nicht sagen wird. Ich habe mehrfach auch in der ARD-Aussprachedatenbank nachgehört, wie man ihn ausspricht. Ich mache es jetzt hoffentlich richtig. Damian Chevron. Der hat nämlich auch den Oscar-nominierten argentinischen Film Wild Tales gemacht. Das war so ein Episodenfilm. Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst.
Nee.
Großartig, sarkastisch, bitterböse. Unbedingt nachgucken. An dieser Stelle nochmal ein Tipp. Wild Tales war für einen Auslands-Oscar nominiert, hat ihn nicht bekommen. Und dieser Damian Chevron, der hat jetzt hier sein englischsprachiges Debüt gemacht. Außergewöhnlich, weil ich finde außergewöhnlich unglaublich effektiv erzählt. Es ist ein Thriller und er verzichtet, finde ich, auf die sonst im Genre üblichen Spektakel, auch wenn das am Anfang ganz anders klingt.
Es wurde ein Scharfschütze unten am Hafen gemeldet. Gibt es Sichtkontakt? Bitte bestätigen.
Die Silvesternacht in Baltimore, eben noch haben die Menschen ausgelassen auf den Dächern das neue Jahr begrüßt. Da hat wirklich getarnt durch das Geknalle des Feuerwerks ein Amokläufer scheinbar wahllos Menschen hingerichtet.
29 Opfer. Jeder Schuss hat sein Ziel getroffen. Keine Hülsen, keine Magazine. Nicht ein einziges Haar und nicht ein Fingerabdruck.
Als eine der ersten am Tatort ist die Streifenpolizistin Eleanor, gespielt von Shailene Woodley. Das ist eine junge Beamtin, die einfach in dieser Silvesternacht Dienst hat und zufällig an einem der Tatorte landet. Der leitende FBI-Ermittler Lamarck, das ist Ben Mendelsohn, erkennt relativ schnell, dass diese junge Frau ein sehr gutes Gespür hat, sich in den Täter hineinzuversetzen und holt sie deshalb dann auch in sein Team.
Wieso hat er dann überhaupt aufgehört? Wieso nicht erst bei 50? 60?
Ich denke, er hatte genug. Auch wenn es noch so gut schmeckt. Wenn man genug hat, hört man auf zu essen. Bis man wieder Hunger kriegt.
Wie heißen Sie?
Eleanor Falkos, Sir.
Lamarck.
Es ist so ein bisschen Hassliebe auf den ersten Blick. Und diese Ermittlungen, die sind wirklich ein Wettlauf gegen die Zeit. Denn Lamarck und sein Team, die tappen ziemlich lange im Dunkeln. Die Politik drängt nach Lösungen, die Presse drängt nach Lösungen und die Öffentlichkeit natürlich auch, weil die Angst immer größer wird, dass es nochmal passiert. Irgendwann ist die Angst vorbei, weil man es abgetan hat, den Falschen verhaftet hat, weiß man da noch nicht. Dann gibt's einen nächsten Amoklauf und die Situation eskaliert. Und der Film erzählt das so ein bisschen subkutan spannend. Also vor allem auch über die Bilder, die nicht nur atmosphärisch dicht sind, wie man ja immer so schön sagt, sondern die uns auch so ein bisschen absichtlich orientierungslos hinterlassen. Also wenn wir uns mal zurückerinnern an die erste Szene, da steht die Kamera auf dem Kopf. Und auf der oberen Hälfte der Leinwand sind Wolkenkratzer, unten ist der Himmel und es fallen die ersten Schüsse. Es bricht Panik aus, man hört das, aber man weiß überhaupt nicht, wo diese Schüsse herkommen.
Dieses Upside Down macht er häufiger im Film.
Und genau, das kommt immer wieder, dieses Umdrehen der Kamera und das ist so diese Orientierungslosigkeit der Opfer. Die hatte ich dann auch total. Ich wusste überhaupt nicht, was hier gerade los ist. Und es ist natürlich absichtlich, weil wir beim Gucken genauso im Dunkeln tappen wie die Ermittelnden beim Ermitteln, die dann aber auch noch ihre eigenen Dämonen haben, mit denen sie irgendwie umgehen müssen.
Ich bin erst dann zufrieden, wenn sich eine konkrete Spur auftut. Der Hass, der den Täter antreibt, ist nicht viel anders als der ihre. Doch statt loszuziehen und Menschen zu töten, richten sie den Hass gegen sich selbst. Sie müssen ihn als Antrieb nutzen, um mir etwas Neues zu bringen. Dringend. Wenn wir ihn kriegen, ist all das vergessen. Und wir können beide den Job machen, für den wir bestimmt sind.
Was mir wahnsinnig gefallen hat an Catch the Killer, ist der Spannungsbogen, auch der Verlauf des Spannungsbogens, weil es nicht, fand ich, einer ist, der von Anfang bis Ende durchgeht, sondern weil er es fast in einzelnen Kapiteln wellenförmig auf uns zukommen lässt. Also recht früh nach diesem Amoklauf in der Silvesternacht stellt sich die Frage, war es das oder wird dieser Täter wieder zuschlagen? Und allein, weil diese Möglichkeit im Raum steht, hast du bei jeder Szene, die daran folgt, immer so ein unterschwelliges Gefühl von, geht's jetzt wieder los, passiert's jetzt wieder, fallen hier gleich wieder irgendwelche Menschen um, man sieht nicht, woher die Schüsse kommen. Also diese Wellenbewegung fand ich großartig und viel wird in diesem Film getragen, für mich durch die beiden hauptdarstellenden Personen, also Shailene Woodley und Ben Mendelsohn. Ben Mendelsohn, spätestens seit Bloodline gucke ich dem gerne bei allem zu, was immer er spielt. Habe ihn jetzt gerade neulich gesehen in der Disney Plus Marvel-Serie zusammen mit Samuel L. Jackson. Vergessen, wie sie heißt.
Ist egal. Irgendwas von Marvel.
Richtig, genau. Irgendwas von Marvel mit Samuel L. Jackson in der Hauptrolle. Da habe ich ihn auch wieder gesehen und gerne angeguckt. Und das Spiel zwischen den beiden, großartig.
Ja, ich fand, der Film hat auch beiläufig einfach so viel über die beiden erzählt. Ne? Er mit einem Mann verheiratet, was überhaupt nicht zur Sprache kommt. Das erfährt man am Ende mal, ganz kurz. Sie mit dieser, ich habe es heute irgendwie mit den traumatischen Frauen, sie auch ein Trauma in ihrer Vergangenheit. Was
auch
sie
nicht
daran,
genau wissen, wo das
genau,
eigentlich
herkommt. Genau, wo das herkommt. Mhm. Aber das gibt ihr einfach irgendwie nochmal so ein Verständnis für den Täter. Also auch dieses Psychologisieren. Ne? Das ist jetzt nicht einfach nur, es ist nicht nur so eine Spurensuche, es ist nicht so ein Krimi, es geht nicht darum, irgendwie den Mörder zu finden, natürlich geht es darum. Es ist einfach auch ein Psychogramm über diese beiden ermittelnden Figuren, die ich unglaublich gut gezeichnet fand. Wir hatten eben schon den Lacher im Büro, ich habe nämlich jetzt drauf, meine Assoziation war im Film, Shailene Woodley tritt hier tatsächlich in die Fußstapfen von Jodie Foster. Ich hatte sofort diese Assoziation mit Das Schweigen der Lämmer, weil das ein Film ist, der eben nicht von einer KI-Netflix-Algorithmus Thriller geschrieben wurde, der irgendwie A, B, C, D, E hat, zwischendrin ein paar Explosionen, Verfolgungsjagden und es ist vorbei, sondern wirklich ans Eingemachte geht. Und ein Thriller, der daherkommt wie Das Schweigen der Lämmer, 32 Jahre?
Gut möglich, 91 möglich. Kommt wahrscheinlich hin.
Du weißt,
ihr dürft das gerne nachgucken und uns korrigieren.
Aber wann hatten wir das letzte Mal? Also ich fand das wirklich so ein ganz klein daherkommender Thriller, der
absolut
unglaublich sehenswert.
Diesen Clarice Starling-Moment hatte ich mit Shailene Woodley auch ein paar Mal im Film. Das war unser Lacher vorhin, als wir beide das Gleiche gedacht hatten, obwohl wir den Film tatsächlich nicht gemeinsam geguckt hatten. Ist eine klare Empfehlung für euch, wenn ihr ins Kino wollt diese Woche, dann nehmt gerne Catch the Killer. Wenn ihr was für zu Hause braucht, dann legen wir euch Clashing Differences sehr, sehr ans Herz. Nächste Woche, Anna, wird hier keine Müdigkeit vorgeschützt, sondern es geht mit großartigen Gästen auch in der nächsten Ausgabe weiter.
Ich habe mich mit Axel Ranisch verabredet.
Und ich mich mit Enisa Amani.
Axel Ranisch ist gekommen, nur anders als ich dachte.
Ja, genau.
Oh Gott, das klang doppeldeutiger, als ich es meinte.
Es ist ein bisschen etwas Digitales draus geworden, was ursprünglich mal in Persona stattfinden sollte, was da genau gewesen ist. Erzählen wir euch nächste Woche zum einen zu der Serie Nackt über Berlin und zum anderen zum 6. Human Rights Film Festival Berlin. Denn genau für diese beiden Themen haben wir uns diese tollen Gäste eingeladen. Bis dahin macht ihr bitte keinen Quatsch, passt schön auf euch auf, werdet nicht krank, guckt auf gar keinen Fall irgendwas, was wir nicht auch gucken würden.
Hauptsache es flimmertli. Das war Schweizerdeutsch.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.